Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße hier bei mir Frau Stilger, die Abteilungsleiterin für Stadterneuerung und Koordination Förderung im Stadtplanungsamt, und Frau Sachs, die EU-Koordinatorin der Stadt Chemnitz. An vielen Stellen in der Stadt kann man lesen, gefördert durch Mittel der EU. Für uns Studenten ist das natürlich auch wichtig. Wir kennen das ja, es gab ein großes Projekt, und zwar wurde der Campusplatz umgestaltet und viele weitere Projekte, die so für den normalen Bürger beim Spaziergang in Chemnitz zu sehen sind, drehen sich um Mobilität und Belebung in der Innenstadt. Und da drängt sich natürlich die Frage auf als erstes, welche Bereiche werden alle gefördert?
Zunächst freut mich total, dass Sie das wahrnehmen, also die Studenten auch, dass die Europäische Union Chemnitz fördert. Mein Arbeitsbereich liegt im Schwerpunkt in der Förderung der Stadtentwicklung. Also Strukturfonds, europäische Strukturfonds zu benutzen. Sie dienen dazu, Quartiere nachhaltig zu entwickeln, die in irgendeiner Weise benachteiligt sind. Und das sind eben diese verschiedenen Themen. Also die Quartiere können eine energetische ungünstige Bilanz haben. Dann wollen wir das Stadtklima in diesem Quartier zum Beispiel verbessern. Oft ist es auch so, dass in den Quartieren einfach Arbeitsplätze fehlen oder bestimmte Angebote, also dass die lokale, kleinteilige Wirtschaft gestärkt werden soll. Das ist ein sehr wichtiges Thema zum Beispiel. Und dann natürlich die soziale Infrastruktur, also Schulen, Kindertagesstätten, grüne und blaue Infrastruktur, ja, also sehr zeitgemäße Begriffe jetzt, also sprich Zugang zu Wasser, bessere Nutzung von Wasser in der Stadt, das ist ja umso mehr jetzt ein Thema, auch wenn Quartiere sich überwärmen. Also in diesem Sommer haben wir es ja wirklich gemerkt, alle im eigenen Leib. Und dann aber eben auch Grünflächen zu verbessern, die öffentlich zugänglicher sein sollen. Vielleicht auch mal ganz andere Räume, Objekte zu nutzen, um Grün anzusiedeln in solchen Quartieren. Das zum Beispiel. Und dann ist aber auch ein sehr, sehr großer Fokus, liegt auch in unserer Arbeit dort mit europäischen Strukturfonds darauf, wie die Lebensverhältnisse der Menschen in diesen Quartieren sich verbessern können. Also wir haben in den Quartieren sehr häufig ja einen relativ hohen Anteil an SGB-II-Empfängern, also Sozialhilfeempfänger mal einfach ausgedrückt. Ne? Wir haben einen hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen, die vielleicht auch aus schwierigen, nicht so einfachen Familienverhältnissen kommen, einen höheren Migrantenanteil, Migrantinnenanteil. Und dort wollen wir genauso auch ansetzen mit niedrigschwelligen Maßnahmen, um dort eben Kinder im Bereich der Kinder- und Jugendbildung, für Erwachsene, für einfach eine einfache soziale Tagesstruktur, die sie dann brauchen, dort einfache Angebote zu machen mit Hilfe solcher Strukturfonds. Das sind so im Wesentlichen die Themen in meinem Bereich.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auch, so eine Gelegenheit zu haben, mal über unsere Arbeit zu sprechen und mehrere Studierende anzusprechen. Im Moment haben wir ja immer auch Praktikanten von der Technischen Hochschule bei uns in der EU-Stelle, die Europawissenschaften studieren und die schon eine große Hilfe sind bei unseren Projekten. Im Gegensatz zur Frau Stilger arbeiten wir eher mit nicht investiven Projekten, also die EU fördert nicht nur Investitionen in der Stadt, sondern auch Austausche, Erfahrungsaustausche, Wissenstransfer zwischen den Kommunen in Europa. Und hier haben wir zum Beispiel auch eine schöne Schnittstelle gehabt in den letzten Jahren mit der Arbeit von der Frau Stilger. Wir haben den Spinnereimaschinenbau in einem großen EU-Projekt gehabt, um zu sehen, wie kann man diese Industriebrache weiterentwickeln. Es gab einen Erfahrungsaustausch. Andere Kommunen haben von Chemnitz gelernt und wir von anderen Kommunen. Aber die Projekte beziehen sich jetzt nicht nur auf die Stadtentwicklung, sondern eigentlich auf alle Bereiche, die eine Stadtverwaltung abdeckt. Da gehören die Kultur dazu, der Jugendaustausch. Ganz wichtig auch die Umweltprojekte im Rahmen des Green Deal der EU, die jetzt in der neuen Förderperiode auch viel Bedeutung gewinnen werden. Ich arbeite auch viel mit Vereinen zusammen und Nichtregierungsorganisationen. Gerade im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 gibt es ja von vielen ein großes Interesse, sich da zu engagieren. Ein schönes Beispiel sind die Straßenbahnfreunde Chemnitz e.V., also das Straßenbahnmuseum. Die arbeiten schon sehr, sehr viele Jahre, die habe ich immer wieder begleitet, grenzüberschreitend mit der Tschechischen Republik, also mit Liberec speziell. Das wird ja auch enden. Große Interventionsfläche werden zur Kulturhauptstadt. Da soll eine Europa-Botschaft errichtet werden. Es ist ein Plan. Also da gibt es viel zu tun. Und wir freuen uns auch immer, wenn Studierende sich da beteiligen.
Hervorragend. Jetzt drängt sich natürlich auch die Frage auf, gibt es ein bestimmtes Konzept, das das vorgibt, was angegangen werden muss, was in Angriff genommen werden muss? Also gibt es da so eine Art Leitfaden oder gibt es dann quasi saisonal dominante Aspekte, wo man dann sagt, ja, was weiß ich, im Sommer, wir müssen das mit der Mobilität regeln oder halt was Wasser und Energie betrifft, oder ist quasi immer alles im Fokus?
Natürlich, also ich gehöre ja zum Stadtplanungsamt, natürlich gibt es große Konzepte und auch Stadtentwicklungsstrategien, die wir schon sehr länger verfolgen und die auch ständig fortgeschrieben werden. Auch im Bereich des Klimaschutzes als Beispiel, dort haben wir den Arbeitsplan, den energetischen Arbeitsplan und das Klimaschutzprogramm, aus dem wir ja schöpfen und dann auch Projektideen zum Beispiel rausziehen, die wir mit Strukturfonds unterstützen können. Solche Konzepte sind sehr, sehr wichtig. Wir erstellen für bestimmte Stadtteile integrierte Handlungskonzepte. Ich habe ja die verschiedenen Themenbereiche genannt und dieses dann zusammenzubringen, ist dieser integrierte Ansatz im Quartier zum Beispiel, die dann auch beschrieben werden, mit Maßnahmen untersetzt werden, die Handlungsfelder, Themen, Leitziele haben, wie sich so ein Quartier als Teil der Gesamtstadt entwickeln kann, langfristig, nachhaltig. Diese werden dann zum Beschluss gebracht. Natürlich zählen Verkehrskonzepte der Stadt dann dazu, auch Pläne, was die Ausstattung der Stadt mit Grün insgesamt betrifft. Zum Beispiel der Jugendhilfeplan, der im Moment jetzt gerade auch fortgeschrieben wird, soweit ich weiß. Also den haben wir mit hinzugezogen und dort auch nachgeschaut, was hat die Analyse der einzelnen Stadtteile in dem Bereich des Bedarfs an Jugendhilfe, an Unterstützung gegeben, was wir dann wieder verwenden können, um dann ein Handlungskonzept für die Strukturfondsförderung zu erstellen. Also so greifen ganz viele Planungskonzepte ineinander, die auch oft sehr langfristig ausgerichtet sind für die nächsten Jahre und nicht jetzt nur tagaktuell, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also heute ist mir gerade heiß, deswegen mache ich dieses Projekt. Das wäre zu kurz gedacht. Ne? Wir wollen ja doch etwas Langfristiges, Nachhaltiges damit dann auch bewirken und entwickeln. Auf diese bauen wir auf diese Konzepte und versuchen das dann zu analysieren und zu filtern. Wie kann ich das im Quartier dann anwenden? Also was ist für das Quartier wichtig, für die Gesamtstadt, und bringen das letztendlich dann auch zu einem Stadtratsbeschluss. Das wird auch jetzt aktuell gerade sein. Wahrscheinlich am Mittwoch hoffentlich, am 14.09. wird der Stadtrat beschließen über das gebietsbezogene integrierte Handlungskonzept für die neue EFRE und ESF-Förderperiode in der Stadtentwicklung. Und dann ist das speziell für diesen Förderbereich Stadtentwicklung der Leitfaden für die nächsten Jahre bis 2027.
Ja, natürlich gibt es das ähnlich auch für die kommunale Auslandsarbeit. Erst in diesem Jahr wurde eine neue Strategie beschlossen, auch im Stadtrat, wo es aber hauptsächlich um den Schwerpunkt Städtepartnerschaften geht. Wie sollen diese entwickelt werden? Wo setzen wir an? Wir haben dann außerdem innerhalb der Stadtverwaltung noch einen Arbeitskreis Europa, wo also Vertreter aus allen Bereichen dabei sind. Daran sieht man schon, dass die Europaarbeit also ein ämterübergreifendes Thema ist. Dort haben wir auch Schwerpunkte und dort diskutieren wir auch aktuellere Probleme. Wir haben ja gesehen, gerade in der letzten Zeit, Strategie hin, Strategie her, wenn eine Pandemie kommt oder plötzlich in Europa Krieg herrscht, reagiert natürlich auch die EU mit bestimmten Programmen drauf oder einer neuen Politik. Und das muss natürlich in unsere Arbeit dann auch mit einfließen und das nutzen wir auch. Die Frau Stilger hat gerade angesprochen, das Thema Jugendhilfe. Das ist bei uns im Moment auch ein Thema. Wir sind im Moment dabei, den internationalen Jugendaustausch neu zu strukturieren und auch zu vertiefen, auch in Richtung Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Und hier werden auch zum Beispiel unsere Partnerstädte eine große Rolle spielen. Im November wird es ein Abschlussprojekt geben, eine Konferenz in Gdansk. Da gab es ein Projekt Rathaus Schmieds Rathaus. Und da sieht man schon, dass auch das deutsch-polnische Jugendwerk sieht, dass die Kommunen, was die Jugendentwicklung betrifft, eine große Rolle spielen. Und dort werden wir gemeinsam mit unserer Partnerstadt Lodz die nächsten Projekte besprechen.
Das klingt interessant. Da bin ich mal gespannt. Ich habe lesen können im Jahresbericht 2020 über die Europaarbeit in Chemnitz, dass sehr viele kulturelle Projekte in Planung sind, die das Begegnen und Kennenlernen von Bürgern von nah und fern ermöglichen sollen und die das Zusammengehörigkeitsgefühl aufwerten sollen. Jetzt ist die Frage, hat Chemnitz da Nachholbedarf?
Ja, die Kulturstrategie der Chemnitz, die ja vor einigen Jahren schon neu erstellt wurde oder überarbeitet wurde. Ich denke, die hat das schon vor einigen Jahren, das war in der Vorphase, bevor wir uns als europäische Kulturhauptstadt beworben haben, schon sehr deutlich eigentlich gezeigt, dass wir da weiterdenken müssen. Also nicht jetzt nur klassisch, ich habe ein Theater und ich habe Kinos und ich habe Galerien, sondern mehr Angebote auch in der Kulturarbeit zu machen, auch in der nicht kommerziellen Kulturarbeit, in dem Sinne auch in der freien Szene und sich dort größer und weiter europäischer auch aufzustellen und dann noch mehr in Kontakt zu treten. Das ist das, was ich so mitgenommen habe. Wir waren da mit im Austausch mit europäischen Kulturexperten. Also ich durfte dort mit dabei sein. Das fand ich sehr spannend aus dem Bereich der Stadtentwicklung. Diese Verschneidung dann auch so zu sehen zwischen Stadtentwicklung und Kultur, Bedeutung der Kultur im Quartier, aber auch der europäischen Kultur. Also auch über den Tellerrand hinauszuschauen, mit anderen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Und das merken wir dann auch wieder direkt zum Beispiel im Quartier, wenn wir mit Künstlern, mit Kulturschaffenden, mit Vertretern der Kultur- und Kreativwirtschaft bis dahin, soweit würde ich das sehen, arbeiten, wie europäischer die eigentlich schon denken und handeln in dem Sinne und was uns das, wie das unseren Blick öffnet, auch im Quartier oder auch welche Chancen das auch für die Menschen hat, die dann mit diesen wiederum in Kontakt kommen, eine ganz andere Perspektive auch zu haben und eben übers Quartier hinauszuschauen und zu gucken und Anregungen zu haben, so wie es Frau Sachs auch gerade beschrieben hat. Was passiert noch in Europa? Mit wem kann ich mich austauschen? Mit wem kann ich Projekte zusammen machen? Das finde ich total spannend und das wollen wir auch wirklich ausbauen.
Ja, genau. Die Frau Stilke hat es schon angesprochen. Als wir die Kulturstrategie neu entwickelt haben, haben wir uns Unterstützung geholt. Und zwar hatten wir ein Coaching auch innerhalb eines großen EU-Projektes von Eurocities. Wo wir also Mitglied sind, da konnten wir uns bewerben für ein Coaching und sind auch ausgewählt worden. Und ich denke, das war ein wesentlicher Baustein auch, dass unsere Kulturstrategie sehr europäisch geworden ist und auch im Bewerbungsprozess zur europäischen Kulturhauptstadt wurde auch von der Jury betont, dass unsere Kulturstrategie auch ein wesentlicher Punkt war, der uns letztendlich zum Erfolg geführt hat, weil wir hier schon europäisch, sehr europäisch denken. Was heißt Nachholbedarf? Es ist eigentlich bekannt, dass...
Naja, Strategie ist ja das eine, das Umsetzen ja, ist das andere.
Genau. Es ist bekannt, dass Chemnitz für die Größe der Stadt schon immer eine sehr variable Kulturszene hatte, also dass es sehr, sehr viele Angebote gibt, wo wir immer noch auch, das ist auch im Prozess der Entwicklung der Kulturstrategie herausgekommen, wo wir immer noch so ein bisschen Nachholbedarf haben, vielleicht ist in einer besseren Vernetzung und auch lokaler Zusammenarbeit. Aber gerade dazu, das erlebe ich immer wieder, sind diese transnationalen EU-Projekte wirklich ein Motor, weil man nicht nur europäisch arbeitet, sondern plötzlich auch lokale Akteure an einem Tisch hat, die sonst vielleicht gar nicht zusammengekommen wären, ne? Weil diese Projekte sind ja auf Wissenstransfer ausgerichtet. Man hat immer wieder Ideen, da wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, den in ein Kulturprojekt einzubinden. Und ein großer Vorteil, denke ich, auch der Bewerbung zur Kulturhauptstadt war ja auch, dass wir den Kulturbegriff sehr breit gefasst haben. Also dass es hier nicht nur darum geht, die Oper zu präsentieren, sondern auch Sport als Körperkultur zum Beispiel mit eingebunden wird und es hier sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, für viele Vereine und Zivilgesellschaft, auch für Jugendliche, sich da zu engagieren und europäischer zu werden in der eigenen Vereinsarbeit oder überhaupt auch im persönlichen Leben.
Ich habe jetzt schon ganz oft gehört, dass die Bewerbung zur Kulturhauptstadt mit eingeflossen ist in die Konzepte. Sie hatten ja gesagt, die Förderperioden sind relativ lang. Hat sich der Fokus der Projekte durch den Titel geändert oder sind bestimmte Sachen da jetzt hinzugekommen, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt uns öffnen für ganz Europa, brauchen wir vielleicht neue Mobilitätskonzepte oder wie sieht es aus mit der Unterbringung, mit Hotels? Wie attraktiv ist die Stadt oder kann man da noch irgendwas machen?
Ja, ich kann ein Beispiel beschreiben, das ist die Stadtwirtschaft, das ist eine Interventionsfläche der Kulturhauptstadt. Ich hoffe auch inzwischen schon etwas bekannt, am südlichen Sonnenberg. Wir haben ja dort als Stadt eine leerstehende, fast leerstehende Immobilie, wo früher der Abfallwirtschaftsbetrieb drin war, mitten im Quartier, wurden Fäkalien abgefahren, noch vor 100 Jahren, also da fing das etwa an, stand dann leer. Und jetzt entwickeln wir die Stadtwirtschaft als Interventionsfläche der Kulturstadt zu einem Kreativort, also zu einem Maker-Hub, wie wir so schön sagen. Ja? Muss ich nicht erklären den Studenten, was das ist. Und da geht es aber nicht darum, jetzt nur alleine jetzt Räume bereitzustellen, um Kultur und Kreativwirtschaft, Start-ups oder auch soziale Angebote dort anzusiedeln im Stadtteilzentrum, sondern um auch europaweit miteinander zu arbeiten. Und da bringt uns das schon sehr, sehr wichtige Anregungen und Impulse, dass wir uns jetzt auch dabei europäischer aufstellen. Also im Rahmen dieses Prozesses zur Kulturhauptstadt bis 2025. Zum Beispiel werden wir uns austauschen mit europäischen Experten, die wir hinzunehmen werden. Wie betreibt man so einen Kreativhof? Ist es kein kommunaler Gewerbehof? Wir wollen ein nutzergetragenes Betreibermodell entwickeln. Wie kann das funktionieren? Gibt es andere ähnliche Beispiele schon in Europa? Können wir von denen dann lernen? Also wir werden Workshops durchführen, wo europäische Experten, die sowas schon machen, ja, aber auch aus Deutschland, mit einladen werden und hören, wie das sein kann. Die uns vielleicht Ratschläge geben, aber vielleicht auch von uns etwas lernen. Mal gucken. Ja. So als Beispiel. Dann haben wir zum Beispiel in der Stadtwirtschaft, dort wird sich ansiedeln das FabLab. Ich hoffe auch in der Studentenschaft ist das bekannt, weil ich weiß vom FabLab, also das Fabrikationslabor an der Philippsstraße im Moment auf dem nördlichen Sonnenberg angesiedelt, braucht mehr Platz, wird also umziehen in die Stadtwirtschaft, hat dort mehr Möglichkeiten und dort zum Beispiel können auch, so haben wir das die Stadtfabrikanten e.V. berichtet, die das FabLab betreiben, zum Beispiel auch Studenten ja hingehen, um Modelle am 3D-Drucker zu drucken, die sie brauchen für ihre studentische Arbeit.
Genau, also ich weiß von drei großen Aspekten, die wohl da bedient werden im FabLab. Das ist einmal das Arbeiten mit Holz, das Arbeiten mit 3D-Druckern und ich glaube, es gibt auch ein Metall. Und eine Metallwerkstatt. Es gibt auch ein CO2-Laser, mit dem man gravieren kann. Ich glaube, wir hatten vor einigen Jahren hatten wir da mal Schwibbögen aus kleinen Spanplatten rausgeschnitten. Das ist sehr interessant und aufschlussreich. Und natürlich ist es auch...
Aber ist die Frage, was ist das Europäische jetzt da dran?
Ja, genau. Ne? So.
Das FabLab selber ist Teil des Makerspace EU. Also es gibt dort auch europäische Netzwerke, letztendlich wo ähnliche FabLabs europaweit sich gut miteinander austauschen, wie sowas funktioniert, wie man das macht. Vielleicht auch über innovative Technologien sich austauschen oder einfach nur, wie man als Verein so ein FabLab betreibt zum Beispiel. Und dadurch, dass sie dort gut vernetzt sind, erwarten wir natürlich auch eine Auswirkung auf die Stadtwirtschaft. Also, dass wir Besucher meinetwegen von anderen FabLabs aus der Europäischen Union dann haben, die miteinander dort etwas tun. Ja, und sofort ist Europa in der Stadtwirtschaft. Also das mal so als Wirkung in so einem Ort für die Kulturhauptstadt.
Ja, ich würde nicht sagen, dass der Fokus sich geändert hat bei den EU-Projekten, die ich so betreue, aber dass die Kulturhauptstadt mehr mitgedacht wird in Projekten. Also wenn man neue Projekte entwickelt. Ich komme nochmal auf die Straßenbahnfreunde zurück, die also in den letzten Jahren sehr viel grenzüberschreitend gearbeitet haben zum Thema Technikgeschichte, Industriegeschichte und wie kann man Touristen dafür interessieren, nach Chemnitz zu kommen und sich die Technikgeschichte angucken oder auch auf die andere Seite. Jetzt haben die eine neue Idee mir vorgetragen und sie möchten zum Beispiel gerne Kunst ausstellen im Straßenbahnmuseum und haben dort erste Kontakte geknüpft nach Liberec zu einer Kuratorin dort, die in Liberec eine Kunstwoche dort betreut. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, wo man das sieht. Auch arbeite ich schon einige Zeit sehr eng mit unserer Gleichstellungsbeauftragten zusammen zum Thema also Gleichstellung von Mann und Frau, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Auch mit Partnerstädten hatten wir schon verschiedene Symposien. Und da hatten wir in diesem Jahr also eine Ausstellung von Künstlerinnen aus den Partnerstädten, die in der Lila Villa zu diesem Thema ihre Arbeiten ausgestellt haben. Leider war es noch nicht möglich, sich da zu begegnen aufgrund der Pandemie. Aber das sind so Beispiele, wo auch schon die Vereine denken, ja, was kann man europäisch machen? Oder auch die Sportvereine, die sich an der Europäischen Woche des Sports beteiligen, die jetzt vom 23. bis 30. September ist. Die denken das mit und sind dann auch auf der europäischen Plattform sichtbar. Und so entwickelt sich das Schritt für Schritt auf den Weg bis 2025.
Dann hatten wir jetzt den Einfluss, den die Kulturhauptstadt eventuell hatte. Wie sieht es aus mit aktuellen Krisen? Wir hatten kurz schon mal gehört, Corona und der Angriffskrieg auf die Ukraine. Speziell ist natürlich dann auch die Frage nach nachhaltiger Stadtentwicklung. Das wird auch alles von der EU mit unterstützt?
Ja, natürlich, also wir haben, wenn wir schon zurückschauen, was haben wir zum Beispiel an Stadtentwicklungsprojekten aus der letzten Förderperiode im Europäischen Sozialfonds unterstützt? Das da jetzt in dieser Förderperiode, die ja jetzt gerade zu Ende geht, war das letzte Drittel mitten in der Corona-Zeit, ne? Sodass wir also einige Projekte gar nicht so im direkten Kontakt der Menschen miteinander und der Vereine machen konnten, sodass sie also die Vereine umgestellt haben auf diese Situation. Wie kann ich trotzdem Angebote im Kinder-Jugendbereich tun, ohne dass wir ständig zusammenkommen müssen, dürfen? Ging ja nicht. Ne? So. Es wurde natürlich auch versucht, vieles in den Online-Bereich zu verlagern oder eben sich zu konzentrieren auf bestimmte Termine, wo es dann doch möglich war oder mit geringer Teilnehmerzahl. Darauf haben sich die Vereine eigentlich sehr gut eingestellt. Das haben wir gemerkt, gerade die in dem Bereich der Kinder- und Jugend- und Erwachsenenbildung da noch arbeiten. Denn die gibt es auch noch, die Vereine und die Projekte gibt es auch noch. Also wir haben das überstanden und wir haben trotzdem eine große Wirkung erzielt. Diese Erfahrungen aus der Pandemiezeit, die nehmen wir jetzt auch mit in die neue Förderperiode. Dass wir also resilienter sind, also widerstandsfähiger eigentlich bei solchen Krisen, wenn wir auch in solchen Projekten arbeiten. Eine hohe Auswirkung hat natürlich auch im baulichen Bereich letztendlich die Baupreisentwicklung, unter der wir ja alle entleiden, alle leiden. Ne? Das führt zu höheren Kosten. Die Zuwendung der Europäischen Union erhöht sich ja nicht automatisch mit. Ne? Wir haben natürlich dann auch Verzögerungen in manchen Baumaßnahmen. Es dauert etwas länger oder wir müssen nochmal die Kosten optimieren. Also diese Auswirkung haben wir schon. Es gibt aber auch durch die Europäische Union extra Unterstützungsprogramme, die wir hier in Chemnitz sicher in den verschiedenen Themenbereichen noch jetzt gerade dabei sind, auch zu erschließen. Programme wie nachhaltig aus der Krise, im Bereich eben der Stadtökologie, im Bereich der Förderung von Unternehmen, die ja gebeutelt sind, auch durch diese Situation, gerade von kleinen Unternehmen oder auch im Kulturbereich, das ist allgemein ja bekannt. Ne? Und das versuchen wir in die Stadt zu holen oder letztendlich auch die Vereine, die Interessensvertretungen, die in der Stadt aktiv sind, auch solche Programme zu erschließen, um solche Krisenzeiten gut zu überstehen und eigentlich gestärkt daraus zu kommen. Das muss man schon so sagen. Und mit allen, mit denen wir sprechen, habe ich immer den Eindruck, das ist eine schlimme Situation, aber wir lernen daraus. Wie kann man besser mit solchen Situationen letztendlich umgehen? Also diese Erkenntnis, dieses Feedback kriegen wir immer wieder. Ja.
Auf jeden Fall.
Also, da zählt, denke ich, auch dazu, dass die Chemnitzer an sich eigentlich grundsätzlich doch immer so leben. Wir müssen uns selber irgendwie helfen. Und wir sind nicht Pessimisten, also wir auf keinen Fall. Wir sind grundsätzlich Optimisten. Irgendwie wird das schon weitergehen. So.
So. Ja, ich muss da auch mal eine Lanze brechen für die Europäische Union, die ja oftmals so als schwerfällig und ja, nicht reaktionsfähig hingestellt wird. Gerade als die Pandemie ausgebrochen ist, gab es sehr schnell Reaktionen, was die Förderprogramme betrifft. Es wurden Projekte verlängert, also der Förderzeitraum wurde verlängert, dass man aufgrund der schwierigen Umstände ein bisschen mehr Zeit hatte, seine Ergebnisse zu erreichen. Es wurde schnell auf online umgestellt. Da sind wir manchmal nicht hinterhergekommen, die nötigen Programme so schnell zu haben, wie die EU das angeboten hat. Es wurde viel auch hybrid gemacht, also wenn das irgendwie möglich war. Das fand ich sehr, sehr schnell, die Reaktion, und auch sehr gut. Trotzdem war es natürlich sehr schade. Wir hatten einige sehr schöne Projekte, auch mit Begegnungen, wo man sich in Chemnitz halt was anschauen sollte. Ne? Also das ist natürlich dann online nicht ganz so günstig. Aber wir haben alle Projekte gut zu Ende gebracht. Und es gibt jetzt auch, wie die Frau Stilger schon angesprochen hat, auch bei den nicht-investiven Sachen, gibt es wie eine Art Sonderprogramme oder eben die Möglichkeit, auch in Zukunft, wenn das Geld nicht da ist, es ist ja nicht nur in Deutschland so, dass die Kommunen nicht immer am besten ausgestattet sind mit Finanzen, sondern auch in anderen europäischen Ländern, dass das Reisegeld fehlt, dass man Möglichkeiten bekommt, also auch Technik anzuschaffen, Technik zu nutzen, sich professionelle Anbieter zu holen für Videokonferenzen. Das ist also alles möglich, was sonst noch nicht so möglich war. Und auch sind viele Förderprogramme der EU für Partner aus der Ukraine geöffnet worden. Also gut, die sind ja noch kein EU-Mitglied. Auch da war die EU also sehr flexibel, gerade für, es betrifft jetzt Chemnitz nicht direkt, aber deutsche Städte, die zum Beispiel Partnerstädte in der Ukraine haben, können also auch jetzt jederzeit EU-Mittel mit einsetzen und die Kommunen in ihre Projekte einbinden. Also von der Seite her, muss ich wirklich sagen, hat das Krisenmanagement, wenn man so sagen will, der EU für uns, für die Förderprogramme sehr gut funktioniert.
Und vielleicht noch ein anderer Aspekt. Wir haben in der letzten Förderperiode das erste Mal den Europäischen Sozialfonds in Quartieren einsetzen können. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, so im niedrigschwelligen Kinder-, Jugend-, Erwachsenenbildungsbereich, auch Sportangebote und dergleichen. Und haben dort mit ganz vielen Vereinen zusammengearbeitet. Und die Vereine und auch die Ämter, Jugend- und Sozialamt, die das mit uns gemeinsam gemacht haben, letztendlich haben, und diese Förderperiode läuft ja noch, also lief ja auch noch jetzt in der Corona-Zeit, aber so viel Wirkung erzielt und so viel Teilnehmer erreicht in den Quartieren. Wir haben es mal durchgezählt, ich glaube, es waren 18.000 Teilnehmer. Das ist unglaublich viel, ne? In ganz vielen Projekten. Und mit einer guten Förderquote immerhin. Der Europäische Sozialfonds hat dort Zuschüsse bis zu 95% in die einzelnen Projekte gegeben. Sodass auch die Erkenntnis dann jetzt da ist, es lohnt sich, bei sowas mitzumachen. Zeitgleich jetzt haben wir begonnen, die neue EU-Förderperiode vorzubereiten und eben dieses integrierte Handlungskonzept, von dem ich vorhin gesprochen habe, aufzustellen. Wir haben im November quasi wieder mitten in einem Lockdown-Zeitraum ein Beteiligungsverfahren durchgeführt. Das war natürlich schwierig, ne? Also wir konnten nicht in die Stadtteilbüros reingehen und große Veranstaltungen machen dort und die Leute zusammenholen, sondern wir sind über das Bürgerbeteiligungsportal Sachsen zum Beispiel gegangen. Oder wir haben auch online eben Fragebögen dann zur Verfügung gestellt und wo man Projektideen einreichen konnte. Und mitten in dieser Krisezeit vom November bis Januar, aufgrund der guten Erfahrung aus den Projekten zuvor, haben wir 110 Projektideen bekommen über diesen Beteiligungsweg, obwohl es mitten in der Lockdown-Zeit eigentlich war, über den Jahreswechsel. Ja, und das zeugt doch auch davon, also welche Wirkung eigentlich wir erreichen können und auch, indem wir auch transportieren, Europa hilft uns hier, wir können das als Chance wirklich verstehen und wir haben ganz viele Ideen, die wir dadurch mit diesen europäischen Fördermitteln noch umsetzen können. Das sind oft Dinge im freiwilligen Bereich, die die Stadt sich sonst nicht leisten könnte. Und diese Erkenntnis, die ist wirklich da in der breiten Masse, in der Basis, weil sonst hätten wir nicht 110 Projektideen auf diesem Weg bekommen, mitten in der Lockdown-Zeit. Also das vielleicht auch nochmal so im Zusammenhang Corona und Europäische Union und wie komme ich an die Bürger ran?
Also sind Sie der Meinung, dass die vergangenen Projekte sagen Schule machen und dass die positive Tendenz doch auch weitergetragen wird in die Zukunft?
Absolut. Und wir transportieren das auch in die Kommunalpolitik. Also ich berichte gerne darüber auch im Stadtrat. Jetzt in Vorbereitung dieses Stadtratsbeschlusses, von dem ich ja gesprochen habe, haben wir natürlich auch einen Rückblick gegeben. Was haben wir denn jetzt in den letzten Jahren erreicht? Es lohnt sich auch, diese Eigenmittel der Stadt, die ja noch dazukommen, in die Hand zu nehmen, weil so viel bewirkt werden kann letztendlich. Also das unbedingt, ja.
Dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar, das haben wir aber schon ganz viel angesprochen, was an den Projekten das Europäische ist und ob der Fokus jetzt mehr Richtung Europa liegt oder ob doch die Region Chemnitz im Vordergrund steht.
In der Förderung der Stadtentwicklung aus den europäischen Strukturfonds EFRE und ESF ist es so, dass die Europäische Union da natürlich differenziert, also nicht mit der Gießkanne Geld zu verteilen, überall irgendwo in Europa, sondern sie setzt thematische Schwerpunkte und sie fördert Regionen und Städte, die in irgendeiner Weise benachteiligt sind, also die einen gewissen Rückstand haben. Dazu gehört Chemnitz. Also wir werden der sogenannten Übergangsregion zugeordnet. Übergangsregion, ja. Ne? Richtig. Wir müssen immer mal nachfragen, weil es ändert sich immer mal in der Zuordnung. Das heißt, Übergangsregionen, denen geht es nicht mehr ganz so schlecht, aber wir haben noch nicht das Ziel erreicht. Ja? Es besteht also noch Unterstützungsbedarf. Und im Vergleich zu Leipzig, was zu den strukturstärkeren Regionen gehört, wo die Förderquote dann automatisch niedriger sein wird als in Chemnitz. Dieser Unterstützungsbedarf besteht. Und jetzt bezogen auf die Stadtebene wieder, wie komme ich zu den Quartieren, wo jetzt die Strukturfonds eingesetzt werden können? Vergleiche ich das dann auch wieder im Vergleich zur Gesamtstadt oder zum Landesdurchschnitt anhand von bestimmten Indikatoren, wie eben SGB-II-Quote, Defizite an grüner, blauer Infrastruktur, Anteil von Brachflächen in diesem Quartier, Gewerbean- und Abmeldung und dergleichen. Und so ist auch wirklich nachgewiesen, dass hier noch ein Defizit besteht, wo man dann gezielt mit diesen Handlungskonzepten und der EU-Förderung ansetzen kann, das auszugleichen, möglichst oder zu verbessern zu machen.
Ja, also bei meinen Projekten heißt das Zauberwort, der europäische Mehrwert muss nachgewiesen werden. Also wenn wir einen Antrag stellen oder wenn ich eine Beratung mache, die EU möchte dann immer wissen, warum brauche ich dafür europäische Gelder? Warum kann ich das Projekt nicht lokal machen? Also warum will ich das? Ne? Also auch um darzustellen, es geht ja nicht nur ums Geld in diesen Projekten, sondern es geht auch um den europäischen Gedanken, um Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch. Trotzdem ist es nicht so, dass man da nur nach Europa gucken muss. Ich hatte ja schon angesprochen, es gibt ja dann auch immer so ein kleines Konsortium auf lokaler Ebene, was da zusammenarbeitet. Und natürlich machen wir auch immer was für unsere Stadt. Es ist ein Geben und ein Nehmen in diesen Projekten. Aber es muss schon herausgearbeitet werden, warum brauche ich oder warum möchte ich das mit meinem tschechischen oder polnischen Partner machen. Ne? Nochmal zurück zum Straßenbahnmuseum, bei denen ist das immer ganz klar. Die sagen, wir wollen Touristen in unserer Region holen, in unserer beide Region, und da arbeiten wir zusammen. Wir beschriften unser Straßenbahnmuseum deutsch und tschechisch auf beiden Seiten und jeder hat was davon. Ja, und gleichzeitig fördern wir natürlich auch das europäische Zusammengehörigkeitsgefühl der Leute hier.
Das machen wir in Themen der Stadtentwicklung ähnlich. Ne? Also wir arbeiten in der Stadtentwicklung da im Austausch mit anderen europäischen Städten, Eurocities wurde ja vorhin schon gesagt von Frau Sachs, aber auch in Urbect-Netzwerken, wo sich eine gewisse Anzahl, so 6 bis 8 europäische Städte zusammentun, die dann zusammen an Themen der Stadtentwicklung, die in Europa ähnlich sind, wo Problemlagen ähnlich sind, arbeiten. Also die kommunalen Experten quasi tauschen sich aus. Und wir haben ganz konkret, vorhin eins wurde ja schon gesagt, in dem Urbex-Netzwerk gearbeitet, das hieß Second Chance, also für Industriebrachen eine zweite Chance zu entwickeln, mit dem Spinnereimaschinenbau und mit dem Eigentümer des Spinnereimaschinenbaus zusammen. Und haben dort einen Arbeitsplan erstellt für den Spinnereimaschinenbau, den wir aber auch, wo wir uns ausgetauscht haben, wie machen das andere Städte mit ähnlichen Industriebrachen? Also wie gehen Sie individuell an dieses Problem da heran, an die Industriebrachen? Das ist das eine Thema. Oder wir arbeiten in Transfernetzwerken auch. Das heißt also nicht, ich muss benachteiligt sein als Stadt, um jetzt europäisch tätig zu sein, sondern es ist einfach wichtig, auf europäischer Ebene sich auszutauschen, auch auf kommunaler Ebene, wenn man ähnliche Problemlagen hat in Städten. In dem Transfernetzwerk Altbau, also Alt-Bau, alles groß geschrieben. Erst kürzlich waren wir Lead-Partner, also wir waren der führende Partner in diesem Transfernetzwerk mit 6 europäischen anderen Städten und haben uns dort ausgetauscht zu dem Thema Altbaumanagement. Wie gehe ich also mit zum Beispiel mit leerstehender Gründerzeitsubstanz, die wir in manchen Bereichen in der Stadt Chemnitz noch haben, damit um, die nicht der Stadt gehört? Wie kann ich die aktivieren, gemeinsam mit Eigentümern, mit städtebaulichen Konzepten, mit anderen Aktivierungsstrategien? Haben uns dort ausgetauscht. Unser Altbaumanagement wird ja durchgeführt in unserem Projekt Agentur Stadtwohnen. Das ist ein städtisches Projekt, was eigentlich durch Bund und Ländermittel gefördert wird und durch städtische Mittel. Und das ist aber in den letzten Jahren so gut angekommen auf europäischer Ebene, dass also Europa aufmerksam darauf geworden ist und wir zunächst einen Urbect Award errungen haben. Ja, also als Best Practice Beispiel. Ja, ne? Ja. So. Und sofort natürlich, weil wir diesen Preis gewonnen haben, also als nicht dotiert mit Geld, ne? Haben wir aber europäisches Interesse geweckt. Was machen die denn da in Chemnitz im Thema Altbaumanagement? Es gab Anfragen von mehreren europäischen Städten, sodass wir dann daraufhin dieses Netzwerk Altbau gegründet haben und mehrere Jahre zusammen auf europäischer Ebene an diesem Thema gearbeitet haben. Das hat uns am Ende auch wieder was gebracht, dieser Mehrwert. Also sowohl der Austausch mit Europa, mit anderen europäischen Städten, aber auch selber nochmal kritisch zu gucken, ist das, was wir jetzt seit einigen Jahren noch das Richtige, was wir da tun, oder müsste man das nicht nochmal evaluieren? Gibt es jetzt schon so ein bisschen andere Bedarfe und Problemlagen, wo wir unsere Arbeit ausrichten? Und da sind wir gerade dabei. Also es hat jetzt nichts mit sozialer Benachteiligung eines Quartiers zu tun, sondern einfach nur mit europäischem Austausch voneinander lernen und auch da einen Mehrwert zu gewinnen für unsere eigenen Sachen.
Was manchmal auch nicht so gesehen wird, ist, dass solche transnationalen Projekte auch immer Stadtmarketing sind. Ja, also es kommen viele Fachkräfte auch in die Stadt, Fachleute, Experten aus anderen Kommunen, die sonst Chemnitz vielleicht nie besucht hätten. Und ich habe immer wieder den super Effekt, also da kann man schon drauf warten, wenn ein Projekt beendet ist, das hätten wir nie gedacht, was wir in Chemnitz hier alles Tolles sehen und was ihr macht. Und das haben wir ja gar nicht gewusst. Und ich habe schon von Vereinen gehört, dass sie dann Besucher hatten zum Weihnachtsmarkt, wo dann die Projektteilnehmer nochmal mit ihrer Familie gekommen sind und gesagt haben, das müsst ihr sehen, wie toll Chemnitz ist oder was da passiert. Und das auch nochmal denke ich, ist wichtig auch für das Selbstbewusstsein vieler Menschen hier in der Stadt, was ja manchmal noch etwas zu wünschen übrig lässt. Wenn einem jemand aus dem Ausland mal sagt, das ist eine tolle Stadt, denke ich, hat das immer noch mal einen höheren Wert, als wenn wir sagen, ja, wir haben eigentlich eine gute Stadtpolitik oder die Stadtentwicklung funktioniert. Ist das immer schön, wenn man noch mal die Bestätigung bekommt von außerhalb.
Da wären wir ja wieder beim Motto der Kulturhauptstadt, See the Unseen.
Genau, richtig. Genau. Ja, schließt sich der Kreis praktisch.
Ja, mit den Worten würde ich mich bei Ihnen bedanken für das Gespräch, für Ihre Zeit und vielen Dank.
Wir danken auch.
Ja, wir danken auch und man kann jederzeit zu uns kommen.
Genau.
Wenn man mitmachen. Ideen hat und mitmachen, genau.